Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Wie geht es euch? Wie geht es dir persönlich? Gut? Schlecht? Normal? Hast du auch manchmal den Traum von einer Erweckung? Erweckung hier in Mademühlen, wo geistlicher Wachstum geschieht, eine Erweckungsbewegung. Ich glaube, eine solche Bewegung beginnt bei jedem von uns persönlich. Und darum die Frage, wie geht es dir im geistlichen Leben? Denkst du zurückblickend vor einem Jahr, dass du vorangegangen bist, dass du Schritte rückwärts getan hast oder vielleicht stehen geblieben bist? Wo stehst du, wenn du den Willen Gottes betrachtest? Ist das deckungsgleich mit dem, wie du lebst? Ich glaube, wir als Gemeinde sind ein Gefäß, wo wir zusammen vorangehen sollen im Glauben. Und diesen Text, den wir vorher bei der Textlesung gehört haben, anhand von diesem Text möchte ich euch mit hineinnehmen, wie eben so ein geistlicher Aufbruch in einer Gemeinde geschehen kann. Wo stehen wir hier bei Nehemia 8? Israel hat ja im versprochenen Land, verheißenen Land gelebt. Es war ein gutes Land. Das haben wir gehört beim Erntedankfest. Es war ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und sie haben es bekommen, die Israeliten. Und wir haben damals beim Erntedank eben geschaut, dieser Text, wo Mose das Volk nochmals ermahnt, bleibt Gott treu. Und wir sehen durch die Geschichte hindurch, besonders zum Beispiel bei den Richtern, wie das Volk treu und untreu sich gegenseitig abwechselt, diese Zeiten der Treue und Zeiten der Untreue. Wir sehen nachher bei den Königen, in den Chroniken, ja bei den Propheten lesen wir, wie Gott immer wieder Propheten zum Volk geschickt hat. Kehrt um zu Gott. Hört auf das, was Gott euch zu sagen hat. Das Volk hörte nicht auf die Propheten, hörte nicht auf die Warnungen von Mose. Und die Konsequenz war, Israel wurde erobert und ins Exil gebracht. Es wurde verschleppt. Doch wie die Propheten vor der Verschleppung schon klar gemacht haben, Gott wird euch wieder zurückbringen, so hat sich nun diese Prophezeiung erfüllt zur Zeit Esras, als eben das Volk zurückgekommen ist. Und wir haben kürzlich auch den Propheten Haggai angeschaut, wo es eben darum ging, den Tempel wieder aufzubauen. Also die Zeit von Esra, die Zeit von Nehemia, ungefähr deckungsgleich, also 10 Jahre vorher, war Esra, der eben den Tempel gebaut hat. Nun kehrt Nehemia als Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes zurück nach Israel und baut Jerusalem, die Stadt, wieder auf, besser gesagt die Stadtmauern. Wir befinden uns also rund 445 vor Jesus Christus, also vor dem Jahr Null. Esra betrachtet die Rückführung, die vor ihm geschehen ist, und den Tempelbau. Und hier geht es nun, der Stadtmauerbau ist nun abgeschlossen im Kapitel 7. Und Nehemia blickt darauf, wie das Volk jetzt zusammengekommen ist. Er führt auf, aus welchem Stamm wie viele zurückgekehrt sind. Und das Volk kommt zusammen an einem bestimmten Tag, diesem ersten Tag im 7. Monat. Es wird eine ähnliche Situation beschrieben, wie wir sie heute Morgen haben. Das Volk kommt zusammen und möchte auf das Wort Gottes hören. Das Volk kommt zusammen als ein Mann. Nehemia 7 lesen wir, dass es ungefähr 50.000 bei der Versammlung mit dabei waren. 50.000, in den Text heißt es Männer und Frauen, ja auch Kinder sehr wahrscheinlich, die dabei waren, als ein Mann, einmütig standen sie vor Esra und hatten einen Wunsch, dass aus der Bibel vorgelesen wird. Diese Einheit wird hier betont. Und ich denke, diese Einheit sieht man häufig außerhalb von Gemeinden. Denken wir zum Beispiel an die Meisterfeier von Bayern München letzten Sommer. Das war eine Einheit. Egal, Mann, Frau, Kind, Ausländer, Deutscher. Alle haben gefeiert, oder zumindest diejenigen, die Bayern-Fan gewesen sind, haben gefeiert, weil Bayern München Meister geworden ist. Eine solche Einheit, oder man sieht die Parallelen dazu, war hier im Volk vorhanden. Die Einheit bei der Freude am Meistertitel und hier die Einheit am Wunsch, unter das Wort Gottes zu kommen. Und Esra liest aus den Weisungen Mose, sehr wahrscheinlich aus den ersten 5 Büchern des Mose, die wir ja auch hier in der Bibel haben, 1. bis 5. Mose geschrieben. Wieso hatte das Volk diesen Wunsch nach dem Wort Gottes? Dem Wort Gottes zu hören? Wir wissen nicht genau, was sie dazu bewegt hat. Ich denke, dass hier eine Dankbarkeit im Hintergrund steht. Das Volk Gottes, das dankbar war. Endlich steht der Tempel, 10 Jahre vorher. Endlich steht Jerusalem als Stadt wieder, mit der Stadtmauer. Und das Volk kommt zusammen und baut ein Holzgerüst, eine Art Kanzel, auf dem nun Esra eben vorlesen soll. Und es stehen einige Leute mit ihm auf dieser Kanzel, quasi als Bestätigung, das, was hier vorgelesen wird, ist das wahre Wort Gottes. Und diese Kanzel wird nur für diesen Anlass, wurde diese Kanzel hergerichtet. Welchen Text hier Esra gelesen hat, wissen wir nicht. Wir wissen, es ist aus dem Gesetzbuch und die Gesetze waren dem Volk eigentlich schon bekannt. Wir lesen in Kapitel 7, da wurden die Priester aufgezählt und da waren einige Priester mit dabei, die aber nicht beim Gottesdienst mit dabei sein durften, weil man nicht zu 100% sicher war, ob sie wirklich rein waren oder nicht. Also die Gebote Gottes waren ihnen bekannt und nun liest Esra einen bestimmten Text vor und das Volk ist bewegt. Ich finde es krass, wenn hier steht, im 3. Vers lesen wir, vom ersten Tageslicht an bis zum Mittag wird vorgelesen. Also diese Situation, die wir haben, ist nicht nur einfach einen einstündigen Gottesdienst, den wir hier haben, sondern nach dem Aufgang der Sonne bis zum Mittagessen kam Israel zusammen und hat sich unter das Wort Gottes gestellt. Und als Esra das Wort Gottes öffnet, da erhebt er seine Hände und betet. Und was ist die Reaktion des Volkes? Das Volk Gottes erhebt sich, steht auf. Amen! Amen! Und dann wirft sich das ganze Volk vor ihrem Gott nieder. Eine imposante Beschreibung, die wir haben. Es ist keine Vorschrift, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen, aber uns diese Situation vor, Steffi wäre nach vorne gekommen, hätte die Bibel aufgeschlagen, sagt zum Schluss Amen und wir alle Amen und werfen uns nieder, zur Ehre Gottes. Wäre diese Situation für dich ein bisschen befremdlich, für mich sehr wahrscheinlich schon. Ich würde mir vielleicht fast wie in einer Sekte vorkommen. Aber hier steht die Ehre Gottes im Zentrum. Nochmal die Betonung, dass hier ist es ein Bericht, es ist keine Vorschrift, wie wir damit umgehen sollen, und wenn aus dem Wort Gottes vorgelesen wird. Ja, wenn wir die Bibel in die Hände nehmen und daraus vorlesen. Das Volk Gottes drückt die tiefe Ehrfurcht vor Gott aus. Welche Ehrfurcht haben wir heute vor dem Wort Gottes? Wie drücken wir diese Ehrfurcht aus? Haben wir überhaupt noch Ehrfurcht, wenn aus dem Wort Gottes vorgelesen wird? Ich denke, manchmal wäre mir Ehrfurcht angebracht, weil es eben nicht nur ein normales Buch ist, sondern weil es Gottes Wort ist. Und dann, was passiert weiter? Wir haben den Text gehört. Die Leviten kommen und erklären dem Volk, was vorgelesen wurde. Ihre Aufgabe war, das Volk zu lehren, zu erklären, was Esra vorgelesen hat. Sie lesen die verschiedenen Abschnitte vor, Abschnitt für Abschnitt, erklären dem Volk. Ich stelle mir das so vor, dass die ins Volk hinausgehen und in persönlichen Gruppen ihnen erklärt haben, was denn dieser Text jetzt genau bedeutet. Und das Ergebnis war, das Volk verstand. Erst dann war eine angemessene Reaktion auf das Wort Gottes erst möglich. Ich erinnere mich an den Kirchengeschichteunterricht, den wir hatten an der Bibelschule. Da wurde davon berichtet, dass es Missionare gab in der Kirchengeschichte, die sind in fremde Länder gereist und haben aus ihren Bibeln, also in einer fremden Sprache vorgelesen. Was ist die Wirkung? Es gab keine Wirkung, weil das Volk nicht verstanden hat. Es hatten ja nicht mal eine Übersetzung. Menschen müssen verstehen, damit eine Reaktion überhaupt möglich ist. Wir Menschen müssen verstehen, darum ist die Auslegung das Zentrum eines Gottesdienstes. Das Zentrum des Gottesdienstes am Sonntagmorgen. Römer Kapitel 10, Vers 17, da heißt es, als ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Die Predigt, die Verkündigung, ist die Aufgabe, eben auszulegen, zu erklären, was geschrieben steht. Mit dem Ziel, damit verstanden wird. Aber die Predigt darf nicht irgendetwas sagen, die Predigt muss tief gegründet sein in dem Wort Gottes. Was war die Reaktion, als das Volk Gottes nur die Lesung gehört hat? Wir lesen die von der Reaktion auf das Gebet, das nach der Textlesung war, voller Ehrfurcht. Eine festliche Situation. Und dann wurde ihnen bewusst, was Esra überhaupt vorgelesen hat. Dann war das Volk tief betroffen und das Volk weinte. Wir haben gesehen, wir wissen nicht genau, was er vorgelesen hat, aber ich glaube, der Text macht deutlich, entweder das Volk wurde sich bewusst, vor welchem Gott sie stehen, einem Heiligen, allmächtigen Gott. Oder, was damit eigentlich auch zusammenhängt, sie wurden sich ihrer Sünde bewusst. Vielleicht haben sie aktiv Gebote missachtet. Vielleicht standen sie unwürdig an diesem Tag vor Gott. Vielleicht waren sie unrein und dürften sich gar nicht versammeln. Aber klar ist, dass durch das Wort Gottes, durch die Erklärung des Wort Gottes, sie verstanden. Und ihre Reaktion war erschütternd. Sie waren erschüttert von dem, was sie gehört haben. Hebräer 4, Kapitel 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das lebendige Wort Gottes hat den Menschen getroffen. Es richtet Gedanken, Gesinnung. Und das erlebten die Juden an diesem Tag. Das bewirken nicht Menschen, das hatten nicht die Leviten bewirkt, das hat nicht Esra bewirkt, sondern das Wort Gottes. Esra und die Leviten haben erklärt, auf dem Grund Gottes, Wort Gottes besser gesagt. Was lernen wir daraus? Was sehen wir hier? Ich glaube, Erweckung beginnt auf den Knien. Geistlicher Aufbruch, geistliche Erneuerung bei uns persönlich, bei uns hier in Deutschland, beginnt auf den Knien. Eine Bekehrung beginnt auf den Knien. Manche sind in der Meinung, dass es schöne, attraktive Veranstaltungen braucht. Die bringen Erneuerung. So angenehme Veranstaltungen, ja, wir sehen das auch in manchen Gottesdiensten, manche Predigten, die eben nicht mehr Sünde predigen, sondern die schön sprechen. Wir sehen hier bei Esra, oder besser gesagt im Buch Nehemia, nur eine klare Verkündigung der Botschaft, nur eine klare Verkündigung des Evangeliums bringt richtige Nachfolge. Ein laues Evangelium bringt laue Nachfolge. Die Erweckung ist nur da möglich, wo Gottes Wort wirkt. Wir brauchen geistlichen Aufbruch. Wir brauchen geistlichen Aufruf. Wir brauchen eine klare Verkündigung des Wortes Gottes. Mögen wir das? Ich glaube, das ist unangenehm. Das kenne ich persönlich auch. Vor kurzem, da hatte ich beim Volleyballspielen mir den Fuß verknackst, einen Bändenriss gehabt. Ich habe dann lange hin und her bei den Ärzten, bis man das überhaupt festgestellt hat. Und als es geheilt war, begann eine lange Reha-Zeit. Oder lange. Für mich war es lang, über Wochen hinweg zumindest. Und bei dieser Reha-Zeit waren immer wieder Übungen dran, Bewegungsübungen, damit das Gelenk wieder gewisse Bewegungen machen konnte, was eigentlich auch die Aufgabe dieses Gelenkes war. Aber diese Übungen waren immer mit Schmerz verbunden. Es waren nicht nur einfach Übungen, die mir Spaß gemacht haben. Klar, diese Schmerzen durften nicht zu stark sein, aber damit das Gelenk wieder die wahre Aufgabe übernehmen konnte, waren Übungen notwendig, die geschmerzt haben. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei uns. So gilt diese Wahrheit, die wir hier sehen bei Nehemia, für uns heute. Eine Bekehrung beginnt auf den Knien. Und erinnern wir uns, hier spricht Esra, sprechen die Leviten nicht zu Ungläubigen. Sie sprechen zu Gläubigen. Sie sprechen zu dem Volk Gottes, das das Gesetz Gottes kannte, wovon wir ausgehen müssen, von den Kapiteln, die davor stehen. Darum ist es eben auch für uns relevant, weil die Heiligung kein Selbstläufer ist, weil es gilt, dran zu bleiben. Entweder wir gehen in der Heiligung voran oder wir gehen zurück. Wir müssen uns immer wieder überführen lassen durch sein Wort. Und das ist nicht immer angenehm. Wer mag schon das Gefühl, ein Versager zu sein? Aber es ist notwendig für uns alle. Wir alle brauchen diese Begegnung mit dem Wort Gottes, wo wir auf den Knien sind, wie das Volk Israel, oder bekennen, ich habe falsch gehandelt, ich habe falsch gedacht. Sonst ist wahre Erneuerung, geistliche Erneuerung nicht möglich. Das Ziel der Predigt ist also, Herzen zu bewegen. Herzen zu bewegen durch das Wort Gottes. Ist das das Ziel der Predigt? Das endgültige Ziel der Predigt? Das Ziel, dass wir hier alle Sonntagmorgen hier knien und weinen? Der Text in Nehemia geht weiter. Es ist nicht der Endpunkt. Wir müssen ausgerichtet sein auf Gott und sein Wort. Und die Lesung haben wir gehört, dass sie weitergeht und in Freude endet. Nämlich, es fehlt die Besinnung auf Gott, wer Gott ist. Ja, die Leviten ermahnen das Volk, eben nicht zu trauen. Das Volk soll feiern, sie sollen essen und Süßes trinken. Zu Beginn der Lesung hatten wir eine Festversammlung. Das Wort Gottes wurde verkündet, das Wort Gottes wurde verstanden. Das Volk Gottes war voll Trauer. Und der Text endet in einem Fest zur Ehre Gottes. Auf dem Höhepunkt der Trauer wird dem Volk klar gemacht, wird dem Volk erklärt, das ist ein heiliger Tag. Wir sollen Gott ehren. Auf dem tiefsten Punkt der Betroffenheit, auf dem tiefsten Punkt der Erkenntnis der Sünde freuen sie sich. Vers 10b, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Zuflucht, sie ist eure Stärke, wie andere Übersetzungen schreiben. Die Ermutigung am Herrn, einerseits den Blick auf ihn gerichtet und meiner Schuld bewusst zu sein. Einzugestehen, ich war falsch, ich habe Strafe Gottes verdient, wie es im Hebräer Kapitel 10, Vers 31 ausgedrückt wird. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist furchtbar, als Sünder Gott gegenüberzutreten, weil eben Sünde da ist. Doch die Leviten lehren, freut euch. Soll die Trauer soll gehen. Freut euch im Herrn, weil eben die Freude im Herrn eure Stärke ist, weil Vergebung da ist. Das eigentliche Ziel ist in diesem Punkt, nicht bei der Sünde stehen zu bleiben, sondern zu Gott zu kommen. Ich möchte das verdeutlichen an dem Bericht über Lebensbericht von König David, den wir lesen in 2. Mose 24. Wir sehen David, 2. Samuel 24. David wird versucht, durch den Teufel sein Volk zu zählen. Es ist eine schwierige Stelle. Viele fragen sich ja, wo genau die Sünde jetzt war. Aber für David war das nicht die Frage. Für David war es bewusst, ich habe gegen meinen Herrn gesündigt. Und in dieser Situation kommt ein Prophet und sagt ihm, David, Gott stellt dir drei verschiedene Strafen vor. Hungersnot, Pest oder du wirst in die Hände von Menschen fallen. Was ist die Reaktion von David? Kapitel 24, Vers 14. Und David sagte zu Gott, Gott, mir ist sehr Angst. Lass uns doch in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Erbarmungen sind groß. Was sagt er hier? Genau das Gegenteil von Hebräer. Hebräer sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und David sagt, ich möchte in die Hände Gottes fallen. Obwohl ich gesündigt habe, möchte ich in die Hände Gottes fallen, weil er voll Erbarmen ist. Und das Entscheidende ist, wie du in Gottes Hände fällst. Beide Texte berichten uns von Gläubigen, die gesündigt haben. Und im Hebräerbrief, da wird es aus dem Kontext klar, dass die Warnung von dem Rückfall in die Sünde, Warnung von dem Rückfall weg von Jesus Christus, es ist die Warnung vom Verharren in der Sünde. Und bei David sehen wir genau das Gegenteil. Es ist ein gläubiger Sünder, der vor Gott kommt und voll Reue ist. Und genau weiß, ich bin am besten in Gottes Händen aufgehoben, weil er voll Erbarmen ist. David kannte Gott. Er wusste, dass Gottes Erbarmen groß ist, weil er es erlebt hat. Das war ja nicht das erste Mal, dass er in seinem Leben gesündigt hat. Das erste Mal, dass er als Sünder in Gottes Hände gefallen ist. Er wusste, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, doch Gott ist voll Erbarmen und wird mich als Sünder wieder aufnehmen. Wir sehen hier bei David, dass eben diese Einsicht der Sünde, dieses tiefe Betroffensein, das ist, wo Gott dich, wo Gott mich hinführen möchte. Es ist ein Gott der Gnade. Er hat es in der Geschichte bewiesen, auch hier bei Nehemia. Das Volk festet nachher. Am zweiten Tag lesen sie von diesem Laubhüttenfest. Und sie führen das Laubhüttenfest so durch, wie es seit Jahren nicht mehr geführt wurde. Wir haben einen Gott der Gnade. Und wenn wir Wenn unsere Sünde aufgedeckt wird, ist unser sicherster Platz, zu Gott zu gehen. Ich höre manchmal Tagesandachten von einem Pastor aus Berlin. Der hat gesagt in einer solchen Andacht, die Sünde ist für einen Christen nie das Problem. Denn Jesus Christus ist dafür gestorben. Egal welche Sünde du in deinem Leben hast, geh zu Jesus Christus. Unsere Sünde ist, Entschuldigung, er fährt fort, das größte Problem für einen Christen ist, in der Sünde zu verharren. Sich nicht einzugestehen, ich habe gesündigt. Sich nicht überführen zu lassen vom Wort Gottes. Und damit hat das Wort Gottes, hat die Predigt zwei Ziele. Das Wort Gottes deckt auf. Das Wort Gottes überführt. Das ist der erste Schritt. Weil das Evangelium eben zwei Seiten hat. Erstens die Katastrophe, die die Sünde in deinem Leben bewirkt. Für dich, in der Beziehung zu Gott und auch in der zwischenmenschlichen Beziehung. Diese Katastrophe, die wir in unserem Leben haben, die Einsicht, es ist furchtbar, so Gott gegenüberzustehen. Das ist die unattraktive Seite, es ist die Seite, die wir nicht gerne hören, aber es ist die Seite, auf dem das Evangelium begründet ist. Das ist das Fundament. Das Evangelium heißt gute Nachricht, weil es eben eine schlechte Nachricht gibt. Und die zweite Seite ist, und das versuche ich auch in meinen Predigten immer wieder klar zu machen, den Weg zu Jesus Christus zu zeigen. Das Evangelium aufzuzeigen, was wir in Jesus Christus haben. In Jesus Christus haben wir die Vergebung. In ihm haben wir alles. In ihm haben wir Trost. Er nimmt jeden an, der voll Reue vor ihn tritt. Gott ist ein gnädiger Gott und darum sind wir heute hier, weil wir uns bewusst sind, voll und ganz von seiner Gnade abzuhängen, egal wie weit du in deiner Heiligung bereits vorgeschritten bist. Seid nicht bekümmert. In die Situation der tiefsten Sündenerkenntnis sprechen die Leviten, spricht Esra, seid nicht bekümmert. Weil in Gott eure Vergebung ist. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Weil Gott ein Gott voller Erbarmen ist, ein Gott voller Gnade ist. Denn die Freude am Herrn, sie ist eure Stärke. Die Freude am Herrn. Das Volk erfreute sich damals am Herrn, an seiner Gnade. Und ich glaube, auch wir heute dürfen wir uns freuen an seiner Gnade, die wir in Jesus Christus haben. So möchte ich aus Johannes Kapitel 6, Vers 68 in der Antwort Petrus schließen: Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nur bei Jesus Christus finden wir wahre Ruhe, finden wir wahren Sinn, finden wir wahre Gnade. Möge uns das Ansporn sein, mit Gott in der Heiligung voranzugehen.